ARD.
Liebe Menschen, die ihr gerade zuhört, mal bitte alle kurz die Augen schließen und die Fantasie bemühen. Stellen Sie sich vor, Sie tragen ein Exoskelett, eine Art Rüstung. Sie haben sensorische Superkräfte. Sie spüren die Schwingungsrichtung von Licht. Sie haben einen magnetischen Kompass. Sie haben Antennen auf dem Kopf, die so lang wie ein Arm sind und mit denen Sie schmecken, hören und Magnetfelder fühlen können. Und Sie können fliegen. Nein, Sie sind nicht Astronaut Matthias Maurer. Ich möchte Sie heute zu einem anderen Perspektivwechsel einladen. Ich habe nämlich eben mit Hilfe des Buches, über das wir heute sprechen, die faszinierenden Sinnesorgane einer Biene beschrieben. Ein Insekt mit erstaunlichen Fähigkeiten. Unser heutiger Gast sagt, neue Forschungen zeigen, dass Bienen denken und fühlen, dass sie Persönlichkeit besitzen und wenn nicht gar Bewusstsein. Herzlich willkommen dem Biologen und Entomologen Lars Chitka. Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schmieding.
Lars Chitka ist Professor für sensorische Ökologie und Verhaltensbiologie in London. Sein spezielles Forschungsinteresse gilt der Insekten-Pflanzen-Interaktion, insbesondere der Intelligenz von Bienen und Hummeln. Sein Buch, über das wir heute sprechen, trägt den Titel Im Cockpit der Biene, wie sie denkt, fühlt und Probleme löst. Unter anderem berichtet er darin, dass Bienen zählen können, sie können menschliche Gesichter erkennen, sie lösen Probleme durch Nachdenken und sie reagieren individuell auf äußere Reize. Herr Chitka, bevor wir auf das Buch zu sprechen kommen, möchte ich das ansprechen, was Sie so im Alltag machen, zum Beispiel an der Uni. Stimmt es, dass Sie Hummeln, die ja zur Familie der Bienen gehören, dressiert haben?
Genau, das stimmt. Also wir nutzen ja das Lernverhalten, das die Bienen und Hummeln normalerweise an Blüten auch zeigen, wo sie sich ja immer selber dressieren. Die bekommen ja, wenn sie die richtigen Blüten gefunden haben, eine Belohnung. Und zwar mit Zuckerwasser, Nektar, den sie dann ja zu Hause zu Honig machen können. Und die lernen in der freien Natur dann die Blütenfarben, die Düfte und die Muster mit diesen Belohnungen zu assoziieren. Und das machen wir im Labor nach. Also die fliegen freiwillig zu unseren Apparaturen. Und wenn sie da die richtigen künstlichen Blüten gefunden haben oder die richtigen Knobelboxen aufgemacht haben, dann kriegen sie genauso eine Zuckerwasserbelohnung.
Sie haben jetzt schon das Wort Knobelbox erwähnt. Also es geht darum, ein kleines Rätsel zu lösen. Sie haben die Hummeln dressiert, eine komplexe Apparatur zu bedienen. Und der nächste Schritt ist aber dann auch interessant. Die haben das Wissen über diese Apparatur dann an andere Artgenossen weitergegeben.
Das ist so. Die sind natürlich sehr schlau, sich von anderen Tieren, anderen Hummeln, anderen Bienen abzuschauen, wie man an Belohnungen herankommt. Das können sie halt nicht nur selber durch Ausprobieren und Versuch und Irrtum rausfinden, sondern sich das auch gegenseitig abschauen. Und wir machen da also solche Experimente, wo sie zum Beispiel an der Schnur ziehen müssen, um an eine künstliche Blüte heranzukommen, die unter einer Glasscheibe präsentiert ist. Die können sie sehen. Sie wissen, da ist eine Belohnung drin, aber sie können nicht einfach drauf landen, weil die eben unter dieser Glasscheibe ist. Und dann müssen sie also an so einer Schnur ziehen, um daran zu kommen.
Die Hummel zieht an der Schnur?
Genau.
Wie macht sie das?
Naja, mit ihren Mundwerkzeugen und den Vorderbeinen hakt die sich dann da ein an die Schnur und zieht. Und dann, wenn sie das geschafft hat, dann kriegt sie eine Belohnung. Und das ist tatsächlich so, wenn man dann ein erfahrenes Tier, also eine gute Schnurzieherin, die da schon Routine hat, zusammensetzt mit Tieren, die das noch nie gemacht haben, dann können die das nachmachen durch Beobachtung und dann nach einer Weile kriegen die das dann selber raus. Und diese Technik verbreitet sich dann also wirklich ganz schnell in der gesamten Kolonie.
Das ist ja ein erstaunlich vielschichtiger und auch versierter Umgang mit Wissen.
Ja, natürlich. Also das ist ja das Faszinierende an den Bienen und Hummeln, nämlich wie viel Intelligenz man in dieses Mikrogehirn reinpacken kann. Und da erstaunen sie uns immer wieder.
Damit hätten die kleinen Insekten bewiesen, dass sie Verhaltensweisen in einer Komplexität sozial erlernen können, von der man bisher annahm, dass sie nur dem Menschen vorbehalten ist. Schwärmt hier das Wissenschaftsmagazin Nature, das Zitat habe ich mir rausgeschrieben und dann geht's weiter. Mit dieser Art von Wissensvermittlung hätten die Hummeln sogar eine kulturelle Leistung erbracht. Ist das ein bisschen viel der Euphorie oder würden Sie auch diese Formulierung wählen, kulturelle Leistung?
Ja, also zumindest wenn man das mal in dem Kontext von Kultur bei anderen Tieren setzt, dann stimmt es schon. Es ist ja nicht nur so, dass, also wir Menschen denken mal, Kultur sind halt Picasso und Beethoven und dergleichen. Es gibt ja auch zumindest durch soziales Lernen bedingte Verhaltensweisen, zum Beispiel bei Schimpansen. die halt in gewissen Gruppen halt einen Werkzeuggebrauch betätigen, um zum Beispiel Termiten zu fischen. Andere Primaten haben herausgefunden, wie man Kartoffeln waschen kann, um die schön sauber zu kriegen. Und diese Techniken haben sich durch soziales Lernen verbreitet, sind dann spezifisch für eine Gruppe von Primaten, nicht anderen. Und das ist halt auf der einfachsten Ebene eine Kultur. Sowas findet man auch beim Vogelgesang zum Beispiel, dass es also lokale Populationen gibt, die einen Gesang bevorzugen und das gelernt haben. Das ist also keine angeborene Verhaltensweise. Und auf der Ebene haben wir nun tatsächlich schon mal festgestellt, dass Hummeln auch sozial gelernte Verhaltensweisen haben, die nicht von anderen geteilt werden. Mhm. Aber der Clou bei dieser neuen Untersuchung ist natürlich, also es geht da um Knobelboxen, die so kompliziert sind aufzumachen. Da muss man also mehrere Hebel nacheinander betätigen. Es geht da darum, dass diese Technik so kompliziert ist, dass kein Tier das selber rausfinden kann. Sie lernen es nur durch soziales Lernen. Und dieser Umstand, der ist halt spezifisch zumindest für ein Element der menschlichen Kultur, nämlich die Idee, dass wir mehrere Erfindungen aufeinander aufbauen können. Kein Mensch kann im Laufe seines Lebens von null auf alle Technologien lernen, um zum Beispiel ein Atom zu spalten oder ein Handy zu bauen oder auch nur ein Fahrrad. Das sind also Generationen von Generationen von Generationen von Wissen, die aufeinander aufbauen, die wir aber als Individuum innerhalb unserer Generation nur von Artgenossen sozusagen lernen können.
Und es ist also damit viel mehr als instinktgesteuertes Automatenverhalten. Viele komplexe soziale Verhaltensweisen sind das Ergebnis individueller Problemlösungsstrategien, so beschreiben Sie das. Also die einzelne Biene kann durchaus individuelle Fähigkeiten entwickeln. Wir hören eine erste Frage.
Es gibt immer mehr Stadtimker. Immer mehr Bienenstöcke befinden sich auf den Dächern von Hochhäusern. Was sagt die Biene dazu?
Ja, das ist natürlich so eine Sache. Viele Leute wissen inzwischen, dass die viele Arten von Bienen in Schwierigkeiten stecken, dass sie leiden unter der Zunahme von Pestiziden und der Abnahme von natürlichem Habitat. Und viele Menschen und natürlich auch Banken und andere Businesses, die wollen halt gerne was Gutes für die Bienen tun und immer mehr Bienenstöcke aufstellen. Nun ist es aber so, dass die Honigbiene, die ja im Grunde ein domestiziertes Tier ist und die, um die sich durch die Imker gut gekümmert wird, die ist ja nun gerade nicht bedroht. Mhm. Bedroht sind die vielen Wildbienenarten, die halt oft tatsächlich in städtischen Habitaten einen Unterschlupf finden vor den Schwierigkeiten, die sie draußen in der industrialisierten Landwirtschaft haben, nämlich die flächendeckende Belastung mit Pestiziden. Denen könnte es eigentlich in den Städten recht gut gehen, wenn es nicht diese Dichte von Honigbienenstöcken gäbe, die ja mit ihnen um die wenigen Ressourcen, die es in den Blüten gibt, konkurrieren. Mhm. Je mehr Honigbienen die Leute in die Gegend stellen, desto mehr nehmen sie den einheimischen Bienen, die ja tatsächlich oft bedroht sind, die Ressourcen weg. Also das ist keine gute Idee, so viele Bienenstöcke in Städten aufzustellen.
Also Sie sehen das mit den Stadtimkern durchaus ambivalent. Was könnte man als Stadtbewohner machen, um den Wildbienen zu helfen, die ja tatsächlich bedroht sind?
Naja, je mehr Blüten man anbieten kann, also natürliche, wild auch vorkommende Blütenpflanzen, desto besser. Also jeder, der auch nur einen kleinen Balkon hat, den kleinsten Zugang zu einer Grünfläche, die man kontrollieren kann, es muss nicht mal unbedingt ein Garten sein, der kann natürlich Blüten anbieten, Blütenpflanzen, die, es gibt ja inzwischen auch in vielen Läden so Samenmischungen von einheimischen Pflanzen. Und da hat man natürlich schon viel getan, wenn man solche Ressourcen zur Verfügung stellt. Der andere wichtige Punkt ist, dass man seinen Garten ruhig ein bisschen schlampiger lassen kann. Man muss nicht jede Woche den Rasen mähen und damit den Bienen die Blüten, die da ja oft wachsen, Löwenzahn und dergleichen, sind ja alles wichtige Pflanzen, auch für viele einheimische Bienen. Und je mehr man davon da lässt, umso besser. Außerdem kann man natürlich Nistgelegenheiten anbieten mit diesen Bienenhotels, die man sich auch gut selber basteln kann, die es aber auch inzwischen viel zu kaufen gibt. Das ist ja natürlich eine andere Schwierigkeit, die Wildbienen oft haben, nämlich geeignete Nistplätze zu finden. Und auch da kann man selber was dazu tun, um denen das Leben etwas einfacher zu gestalten.
Von Fachleuten wird ja der Gesamtorganismus eines Bienenvolkes oft als der Bien bezeichnet. Mich würde interessieren, wie verschiedene Bienenvölker, die vielleicht in einem ähnlichen Gebiet sind, sich sozial zueinander verhalten. Ob es da Nahrungskonkurrenz gibt, ob es da Kriegführung gibt oder irgendwie soziale Ausgrenzung. Wie der Bien, also so ein Bienenvolk, sich zu anderen Bienenvölkern sozial verhält.
Gibt es Konflikte zwischen Bienenvölkern, Herr Schiedka?
Die gibt es tatsächlich. Es gibt natürlich, wie man sich vorstellen kann, an den Blüten Konkurrenz. Denn sie konkurrieren ja alle wie konkurrierende Unternehmen um die gleichen Ressourcen und kämpfen darum, die schneller auszubeuten und schneller das Bienenkapital einzutragen, nämlich Nektar und Pollen. Aber es geht natürlich auch manchmal da ganz direkter und aggressiver zu, denn die Bienen sind recht opportunistisch darin, wo sie ihren Nektar herbekommen. Sie müssen nicht unbedingt Blüten besuchen, sondern mitunter klauen sie den auch direkt bei konkurrierenden Kolonien. Und da gibt es Wächterbienen, die versuchen, das zu verhindern. Die sitzen also am Stockeingang und versuchen mit ihren Antennen, mit denen sie ja riechen können, herauszufinden, ist das jetzt eine Stockgenossin oder eine Räuberin, die versucht, in unseren Stock reinzukommen. Aber diese Kontrolle ist nicht immer 100% effizient. Und es gibt auch Bienen, die tatsächlich Spezialisten werden, an diesen Wächterinnen vorbeizukommen. Und wenn sie einmal im Stock drin sind, dann haben sie schon mal die erste Hürde genommen und die dann also fleißig Nektar klauen.
Und gibt es denn auch Formen der gewaltvollen Auseinandersetzung?
Naja, natürlich. Also die leichtesten Fall werden die eindringenden Bienen nur gebissen, aber sie werden mitunter auch natürlich abgestochen.
Also tatsächlich gibt es solche Auseinandersetzungen zwischen Bienenvölkern. Kann man denn so weit gehen, was der Hörer eben gesagt hat, dass es da auch tatsächlich solche sozialen Verhältnisse gibt, die diese Gruppen zueinander haben?
Naja, es gibt natürlich eine sehr starke soziale Kohäsion innerhalb einer Kolonie. Und dieser Zusammenhalt ist natürlich für alles, was die Bienen als Sozialverband machen, kritisch. Denn sie sammeln ja, jedes einzelne Tier sammelt Nahrung für die gesamte Kolonie. Sie verteidigen ja auch die Kolonie oft unter Einsatz ihres Lebens. Zum Beispiel, wenn Bienenvolk in der Natur, sagen wir mal, von einem Bär oder einem Dachs oder dergleichen angegriffen wird, dann setzen die ja zum Teil ihr Leben ein, um die Kolonie zu verteidigen. Und dieser Sozialverband fällt natürlich auch mitunter Entscheidungen als Kollektiv, wo sie dann wirklich alle zusammen abstimmen sozusagen, wenn es darum geht, ein neues Zuhause zu finden, eine neue Baumhöhle oder in der menschendominierten Welt einen neuen Stock. Dann müssen sie sich ja alle zusammen entscheiden, wo fliegen wir jetzt hin? Und das gibt einen fast demokratischen Entscheidungsprozess, um da zu einer Entscheidung zu gelangen.
Da sind wir wieder bei der Frage der Intelligenz, die ja Ihr Buch auch durchzieht. Die Frage ist ja, wie viel ist sozusagen vorprogrammiert? Wie viel wird, ich sag mal, individuell entschieden? Wenn wir doch mal bei dem Bären bleiben, den Sie gerade erwähnt haben, wenn die Biene zum Beispiel mit ansieht, da ist ein Bär, der plündert den Bärenstock. Da könnten ja die Bienen in ein Programm zurückfallen. Sie schreiben aber im Buch, das tun sie nun gerade nicht.
Es ist sicherlich ein Gemisch von vorprogrammierten Verhaltensweisen und eher flexiblen. Es ist zunächst mal so, dass natürlich der Angriff eines Bienenvolkes angeborene Aggressionsreaktionen hervorruft, die mit einem Pheromon, einem Duftstoff, den die Bienen, die angegriffen werden, in die Luft entlassen, noch verstärkt wird. Und dieser Duftstoff ist also ein Alarmsignal, das allen Bienen sagt, wir werden gerade angegriffen, macht euch mal fertig, den Stock zu verteidigen. Und dabei ist es aber so, dass es natürlich auch eine große Flexibilität gibt. Es ist nämlich so, dass natürlich die Normalreaktion jedes Tieres, inklusive von Insekten, die, wenn man mit einem großen Beutegreifer konfrontiert ist, ist natürlich abzuhauen, wegzufliegen und die Attacke zu vermeiden. Aber das würde natürlich nicht funktionieren, wenn man gerade eben seinen Stock verteidigen will und sogar sein Leben lässt für das Gemeinschaftswohl, wie das bei den Bienen ja der Fall ist. Und da stellt sich heraus, dass dieses Alarmpheromon die Bienen schmerzfrei macht. Das löst also eine endogene Kaskade im System der einzelnen Biene aus, die das Schmerzverhalten runterreguliert, sodass sie dann also sozusagen auch keine Angst mehr vor dem Bären haben und attackieren. Und es ist auch so, dass sie natürlich aus solchen Attacken lernen können. Also dass ein Beutegreifer, der einmal erfahren worden ist, das merken die sich für die Dauer ihres Lebens und sehen sich dann halt, wenn der nochmal auftauchen sollte, entsprechend noch mehr vor.
Die Bienen, Wildbienen und Hummeln leisten einen wichtigen Beitrag in unserem Ökosystem. Wir verdanken ihnen unsere Ernten. Was passiert, wenn diese Insekten sich minimieren? Hat das auf uns Menschen einen unguten Einfluss? Wie können wir ihnen helfen?
Erst stirbt die Biene, dann der Mensch, hat man früher öfter mal gehört. Ist das so?
Na, ich glaube, ganz so extrem ist es nicht. Aber es ist natürlich ganz richtig, was die Hörerin gesagt hat, dass ein Großteil der Nahrung, die bei uns auf dem Teller landet, von den Diensten der Bienen abhängig ist. Das betrifft unsere Frühstücksbeeren genauso wie vieles Gemüse, Tomaten und dergleichen, Mandeln. All diese Früchte und Gemüse hängen natürlich davon ab, dass die Pflanzen bestäubt werden. Und das ist also ein gutes Drittel unserer Nahrung, was damit direkt von den Dienstleistungen der Bienen, Hummeln, Wildbienen natürlich auch abhängt. Und wenn diese Dienste wegfallen, werden diese Nahrungsmittel natürlich knapper. Es ist nicht so, dass sie womöglich ganz wegfallen. Natürlich könnte man im Prinzip die Bestäubung von Hand vornehmen. Das wird ja auch in manchen traurigen Gegenden des Planeten schon gemacht, wo die Pestizidbelastung so stark war, dass man tatsächlich mehr oder weniger die Bienen ausgerottet hat. Aber diese Handarbeit wird natürlich sehr, sehr teuer und entsprechend würden dann diese Produkte auch teurer. Nun gibt es natürlich auch Wissenschaftler, die versuchen, so kleine Roboterbienen zu entwickeln. Aber das ist natürlich ein kompletter Unsinn. Warum sollte man denn investieren, solche Maschinen zu bauen, wenn die Bienen das umsonst für uns machen? Mhm. Und da wäre es doch viel angemessener, wenn man einfach daran arbeitet, den Bienen das Überleben zu ermöglichen und die ihre Arbeit, die sie ja freiwillig leisten, weitermachen zu lassen.
Die Biene ist auch von anderer Seite bedroht. Ganz viele Hörer, wenn ich mal auf die E-Mails schaue, schreiben über die asiatische Hornisse. Zum Beispiel hat uns Dr. Klaus Hans aus Merzig geschrieben. Wie sieht Herr Chitka die aktuelle Bedrohung durch die asiatische Hornisse? Diese neue Bedrohung trifft auch schon länger bestehende Probleme wie Varroamilbe und diverse Viren und könnte gerade für schwächere Völker existenziell werden. Das ist der Beitrag von Klaus Hans. Und in ähnlicher Richtung schreiben auch viele andere Hörer. Wie ist Ihre Reaktion, Herr Chitka, oder Ihre Antwort?
Naja, die Bedrohung ist durchaus real. Das sieht man ja schon in Frankreich, in Südeuropa, wo sich diese Hornissen recht stark verbreitet haben. Die sind nicht unbedingt spezialisiert auf Honigbienen, aber die finden natürlich schnell raus, dass so ein Bienenstock eine fast endlose Nahrungsquelle ist, wenn man den einmal gefunden hat, und räubern dann natürlich ganz kräftig an diesen Stöcken. Und es zeigt sich auch in Frankreich, dass das keine einfach zu lösende Bedrohung ist, denn da gibt es ja viel Erfindungsreichtum von den Imkern mit Elektrodrähten und dergleichen, diesem Problem beizukommen. Und das funktioniert teilweise, aber die Hornissen finden immer wieder auch schlaue Wege, um herumzukommen an die verschiedenen Hindernisse, die Imker da in den Weg setzen. Nun kann man hoffen, dass nicht nur die Hornissen lernen, mit diesen Hindernissen umzugehen, sondern die Honigbienen auch irgendwann lernen, in der gleichen Weise, wie das ja asiatische Honigbienen schon können, auch mit diesen Hornissen umzugehen. Da gibt es ja Tricks. Also zum Teil ist es so, dass die asiatischen Honigbienen, die praktisch zu Tode kochen, diese Hornissen, also die formieren so ein, naja, nicht ganz kochen, aber die haben eine höhere Temperaturtoleranz, die Honigbienen, als die Hornissen. Und was die dann oft machen, ist, dass die halt wirklich so einen Ball formieren mit ganz vielen Honigbienen um eine angreifende Hornisse und die dann auf eine Temperatur bringen, die für die Hornisse tödlich ist.
Und Sie machen das durch Bewegung oder wie erzeugen Sie diese Wärme?
Die nutzen ihre Flugmuskeln. Mhm. Es ist ja so, dass wir oft die Insekten als kaltblütige Tiere verstehen. Aber bei den Bienen und Hummeln ist es tatsächlich so, dass die sich auf sehr hohe Temperaturen bis über 40 Grad zum Teil aufheizen können, um ihren Flugmotor zum Laufen zu kriegen. Mhm. Und diese Temperatur können Sie natürlich auch als Waffe einsetzen.
Und Sie können diese Fähigkeit zur Wärmeregulation auch sozusagen in dem Bienenstock auch nutzen, als quasi als Klimaanlage.
Ja, natürlich. Also die Klimakontrolle bei sozialen Insekten ist ja was Unglaubliches. Denn es ist ja so, dass die ihren Stock, ihre Brut immer warm halten und auch nur bei einer gewissen konstanten Temperatur halten wollen. Da benutzen sie natürlich den gesammelten Nektar, den Honig als Energiequelle. Und es ist natürlich auch klar, dass in so einem Hohlraum, der ja nur normalerweise eine kleine Öffnung hat, das eine Herausforderung ist, diese Temperatur konstant zu halten, nicht an heißen Tagen zu heiß werden zu lassen und umgekehrt an kalten Tagen zu kalt. Und da gibt es nicht nur die Heizung, die sie mit ihren Körpern bewerkstelligen, sondern auch eine Frischluftzufuhr, die sie dadurch bewerkstelligen, dass sie sich an verschiedenen Stellen strategisch aufstellen und mit ihren Flügeln Wind erzeugen und zum Teil auch, wenn es wirklich zu heiß wird, Wasser eintragen, dieses Wasser dann verteilen auf der Brut und der Wabe und dann durch Flügelschwirren halt wirklich eine Klimaanlage einschalten, damit es wieder kühler wird.
Das ist wirklich faszinierend.
Inwieweit können Honigbienen bei der Zielfindung durch elektromagnetische Wellen bzw. Elektrosmog gestört werden?
Diese Frage kommt von mehreren Hörerinnen und Hörern über E-Mail, unter anderem auch von Patricia Schumann aus Saarbrücken. Elektromagnetische Felder, sind die tatsächlich eine Störung für die Bienen bei der Navigation?
Das ist durchaus plausibel, denn sie sind ja empfindlich sowohl für elektrische Felder wie auch für das Magnetfeld der Erde. Und diese Empfindlichkeit für elektrische Felder zeigt sich zum Beispiel in dem Blütenbesuch, denn sie können tatsächlich jedes Mal, wenn ein Bestäuber auf einer Blüte landet, tauschen die da halt kleine elektrische Felder aus. Und eine Biene, die also jetzt sich dafür entscheidet, soll ich auf dieser Blüte landen oder nicht, die kann zum Beispiel anhand dieses elektrischen Feldes feststellen, wie lange ist das her, seit diese Blüte zum letzten Mal besucht wurde? Denn wenn die gerade vor 2 Minuten besucht wurde, dann kann man das an der Ladung erkennen. Und außerdem heißt es natürlich, diese Blüte ist leer. Denn so schnell füllt sich der Nektar nicht wieder auf. Und dann wissen sie also anhand dieser elektrischen Ladung, da gibt es jetzt nichts zu holen. Sie benutzen diese elektrischen Felder auch womöglich in ihrer Kommunikation innerhalb des Stocks. Und es ist ganz klar von verschiedenen Experimenten, dass sie für solche Felder empfindlich sind. Und sie nutzen auch das Erdmagnetfeld. Zum Beispiel in ihrer berühmten Tanzsprache gibt es da eine Empfindlichkeit. Und es ist deswegen durchaus plausibel, dass sie von solchen Feldern, wie sie ja zum Teil von Hochspannungsleitungen ausgehen, auch in ihrer Navigation gestört werden könnten. Mhm. Also das müsste man nochmal genauer untersuchen.
Also ein britisches Team, habe ich mir rausgeschrieben aus ihrem Buch, hat herausgefunden, also dass auch Hummeln auf das elektrische Feld von Blumen reagieren. Das haben Sie auch gerade erzählt. Fliegende Hummeln sind positiv geladen, während Blumen buchstäblich geerdet und somit negativ geladen sind. Habe ich also, um das nochmal klar zu machen, das ist ja ein faszinierender Mechanismus. Da setzt sich also eine Biene auf die Blume drauf und dann tritt ein Zustand einer Veränderung ein und dann kann die nächste Biene das sozusagen auch nochmal abtasten, wenn sie sich dann wieder da drauf setzt.
Genau, also wie Sie gerade gesagt haben, sind ja also jedes fliegende Objekt, egal ob das nun eine Biene oder eine Boeing 747 ist, verliert halt Elektronen und ist deshalb positiv geladen. Und wenn die halt auf einer Blume landet, auf dieser geerdeten Blume, dann fließen da immer halt so ein paar Elektronen. Und das wiederum bedeutet, dass also ein nachfolgendes Tier an dem Umstand, wie stark diese Blüte geladen ist, relativ zu ihrem eigenen Körper, dann erkennen kann, wie lange das her ist, dass da eine Biene gelandet ist auf dieser Blüte. Und das stellt sie halt fest mit ihren Haaren, die halt sehr empfindlich, mechanisch empfindlich sind. im Prinzip so ähnlich wie wir, wenn wir einen kräftig geriebenen, aufblasbaren Ballon in die Nähe unserer Haare bringen, dann stehen einem ja die Haare zu Berge. Also man könnte dann an diesem Ballon auch feststellen, wie stark der geladen ist, dadurch wie die Haare an dem dann kleben. Und genauso macht eine Hummel das halt mit ihren Körperhaaren, wenn sie auf einer Blüte landet.
Und wenn jetzt in der Nähe der Blüte, wenn wir das mit dem elektromagnetischen Feld mal konkret machen, ein Mobilfunkmast steht, kann man davon ausgehen, dass das irgendeine Form von Störung auslöst bei diesem ganzen Prozess?
Es ist zumindest plausibel. Ich glaube, die Resultate zu dem Thema sind noch zweideutig. Verschiedene Teams haben da verschieden starke Einflüsse gefunden. Es ist natürlich auch so, dass die Tiere viele verschiedene Mechanismen benutzen. Sie haben ja einen Sonnenkompass, bei dem sie die Sonne als Hinweis darauf verwenden, wie wo Norden und Süden und dergleichen ist. Sie merken sich Landmarken auf dem Weg zwischen ihrem Stock und einer Futterquelle, einer Blütenwiese. Und also sie haben verschiedene Backup-Mechanismen natürlich, die sie benutzen können, sodass also eine Störung durch ein Magnetfeld oder elektrisches Feld nicht unbedingt zu einer Katastrophe führt. Es ist dann halt nur einer von verschiedenen Richtungsweisern, die dann daneben zeigen würde.
Henrik Geit aus Lebach hat uns geschrieben an Fragen an den Autor @sr.de. Wildbienen, schreibt er, leben als Solitäre in einer sehr kurzen Lebensspanne. Honigbienen in Gemeinschaften mit längerer Lebensspanne. Wie lernen Wildbienen? Und sind Honigbienen intelligenter als Wildbienen, da sie voneinander in Gemeinschaft lernen? Spannende Frage von Henrik Geit. Herr Chitka, wie würden Sie antworten?
Ja, es ist natürlich schon so, dass viele von den Intelligenztests, die wir über die Jahre gemacht haben, zum Zählverhalten und was diese Objektmanipulationen betrifft, an Schnüren ziehen und dergleichen, an sozialen Bienen gemacht wurden. Und der Grund ist ja im Grunde eine Bequemlichkeit. Es ist einfacher, mit diesen sozialen Tieren zu arbeiten, weil sie ja auch sehr bereitwillig an solchen Laborexperimenten mitwirken und dergleichen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass die Wildbienen weniger intelligent sind. Sie haben natürlich genauso wie Honigbienen und Hummeln die Herausforderung, zum Beispiel sich merken zu müssen, wo ist mein Nest. Und oft sind ja auch diese Nester im Gegensatz zu Bienenstock zum Beispiel, sind die recht gut versteckt. Und man muss natürlich auch sein eigenes Nest von dem von benachbarten Bienen unterscheiden können. Also sie brauchen ein sehr präzises Ortsgedächtnis und das haben sie natürlich auch. Dann gibt es manche Wildbienen, die sich nicht merken müssen, wie meine Blüten aussehen, weil sie eine gewisse angeborene Affinität für bestimmte Blüten haben. Viele andere Wildbienen, diese Solitären, müssen sich aber genauso wie Honigbienen merken und lernen auch, wie meine Blüten aussehen und dergleichen. Also sie sind mit Sicherheit nicht dumm, ob sie bei manchen Formen des Lernens, bei diesen komplizierten Knobelboxen, schlechter abschneiden als die Honigbienen oder Hummeln. Das müsste man erst mal testen. Aber ich habe den Verdacht, dass es da noch viel zu entdecken gibt bei der Intelligenz der Solitärbienen.
Sie müssen nach Hause finden, sie müssen gute Futterquellen finden und darüber kommunizieren. Sie finden nach Hause relativ zum Sonnenstand, schreiben Sie. Und der Winkel zwischen der Futterquelle und dem Azimut der Sonne ändert sich aber ja mit der Uhrzeit. Also es ist gar nicht so einfach, sich nach der Sonne zu orientieren. Wie macht das die Biene? Hat die eine Art kognitive Karte? Oder wie flexibel kann die da sein beim Navigieren?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, denn Sie haben natürlich völlig recht. Im Gegensatz zu einem magnetischen Kompass, bei dem ja die Nadel immer nach Norden zeigt, hat man ja das Problem, wenn man die Sonne als Kompass benutzt, dass die Sonne in Abhängigkeit von der Tageszeit natürlich an ganz unterschiedlichen Himmelsregionen zu sehen ist. Und das bedeutet natürlich, dass man zunächst mal das Erste, was man braucht, um die Sonne sinnvoll als Kompass benutzen zu können, ist eine innere Uhr. Man muss wissen, wie spät es ist. Und das haben aber die Bienen tatsächlich auch. Sie wissen, wie spät es ungefähr ist. und können halt entsprechend dann sagen, okay, also wenn ich jetzt in den Süden fliegen will, dann muss ich, wenn es Mittag ist, genau der Sonne folgen. Wenn es jetzt aber gerade morgens früh ist, so wie jetzt im Moment, dann muss ich vielleicht 90 Grad rechts von der Sonne fliegen, die jetzt gerade im Osten steht.
Die Sonne ist also gerade links von mir und dann kann ich mich so orientieren, ne? Also ja.
Genau, aber zusätzlich ist es natürlich auch so, dass die Bienen sich die Landschaft um ihren Stock merken, dass sie merken, hier steht ein Kirchturm und da steht eine Baumgruppe und hier ist ein ganzer Waldrand oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Berge in der Umgebung und diese Landmarken merken sie sich natürlich auch. Und es ist ja oft auch so, dass sie nicht nur zwischen ihrem Stock, ihrem Nest und einer einzigen Futterquelle hin und her fliegen, sondern in jeder einzelnen Blüte ist natürlich nur ganz wenig Nektar drin. Sie müssen dann halt oft viele, viele Tausende manchmal von Blüten besuchen, die über einen recht großen Raum verteilt sind. Da merken sie sich dann also wirklich ganze Routen, wo sie dann sequenziell verschiedene Blütenpatches abgrasen und dann auch die besten Routen finden. Und natürlich eine ganz spannende Frage, die Sie ja gerade gestellt haben, ist, haben die wirklich eine kognitive Karte? Können die sich in ihrem Gehirn vorstellen, wie sieht die Landschaft aus? Also wenn Sie jetzt die Augen zumachen und ich Sie frage, in welcher Richtung ist denn zum Beispiel der Hauptbahnhof in Ihrer Stadt, dann können Sie sich das tatsächlich im Geist vorstellen.
Ja.
Und ob es so eine kognitive Karte bei Bienen gibt, das ist nach wie vor kontrovers. Die Frage halt, ob sie sich wirklich im Geiste sozusagen vorstellen können, wo ist denn jetzt gerade ihr Stock und wo sind verschiedene Futterquellen. Aber es gibt zumindest inzwischen einige Indizien, die tatsächlich darauf hindeuten, dass sie so eine mentale Karte sich vorstellen können.
Da gibt es ja Versuche, die auch im Buch beschrieben werden, dass die Bienen dann im Bedarfsfall auch eine Abkürzung nehmen können und dann eben nicht genau den Weg nochmal zurückfliegen nach Hause, wenn sie irgendwo eine besonders attraktive Blüte gefunden haben. Also das habe ich doch richtig verstanden, dass die Biene da auch spontan entscheiden kann, eine Abkürzung zu nehmen.
Genau, das ist ja gerade der spannende Test von so einer kognitiven Karte, dass man halt nicht nur an einer Route lang fliegt, die man schon auswendig kann, weil man da schon 15 Mal lang geflogen ist, sondern sich dann, wenn man, sagen wir mal, eine Route vom Stock zur Wiese A und vom Stock zur Wiese B beide kennt, und das weiß man auch, dass die Bienen sich mehrere Routen so ganz gut lernen können. Aber dass man dann, wenn man die Biene damit konfrontiert, du kennst jetzt diese zwei Wege. Jetzt flieg doch mal bitte von A nach B direkt, ohne den Umweg über den Stock zu machen. Das ist natürlich der kritische Test. Und es sieht tatsächlich so aus, dass unter bestimmten Umständen die Bienen solche Abkürzungen fliegen können, also die sich im Kopf sozusagen aufrechnen können. Nun ist halt immer die kritische Frage, haben die das vielleicht doch schon früher irgendwann mal gemacht? Und da haben wir, also was ganz wichtig ist, dass man halt den Bienen dann wirklich über ihre gesamte Flugkarriere folgt. Und das machen wir mit so einer Radartechnologie. Das müsste man halt nochmal genau machen, bei diesen Versuchen, um rauszufinden, ob Sie diese Abkürzungen nicht vielleicht doch früher schon mal irgendwann ausprobiert haben.
Guten Morgen. Ich wollte wissen, wie weit es möglich oder natürlich ist, dass Bienen im Meisenkasten Einzug nehmen.
Das kann durchaus sein. Honigbienen würden wahrscheinlich einen normalen Vogelnistkasten für zu klein befinden. Aber Hummeln machen das durchaus mitunter. Es gibt halt verschiedene Hummelarten, die natürlich in entweder kleinen Baumhöhlen nisten und oft natürlich auch in Erdhöhlen, normalerweise verlassenen Mausbauten und dergleichen. Und diese Hummelkolonien sind deutlich kleiner als ein Honigbienenvolk und die nisten sich tatsächlich öfter in Vogelnistkästen ein. Ich würde da mal sagen, also da gibt's kein Problem. damit. Ich würde da also nicht dann jemanden bestellen, der mir das Nest ausräuchert. Mhm. Die Hummeln sind wichtige Bestäuber unserer Pflanzen und würde die dann da durchaus drin lassen und mich daran freuen, wie dann die Hummeln die Blüten in meinem Garten besuchen.
Gabriele Jeck hat uns geschrieben, sie hat eine ganz kurze Frage. Wie alt werden denn eigentlich Bienen?
Ja, das hängt davon ab, ob es Arbeiterinnen oder Königinnen sind. Die Arbeiterinnen werden normalerweise nur wenige Wochen alt, 3 bis 4 Wochen. Bei Honigbienen, mit Ausnahme derjenigen Arbeiterinnen, die überwintern, denn die werden im Herbst geboren und im Winter werden also die Tiere in ihrem Stock überwintern und dann gibt es ja zu der Zeit normalerweise auch keine Blüten. Die überleben den ganzen Winter. Also die werden bis 4, 5 Monate alt und merken sich zum Beispiel auch die Orte, wo sie belohnt werden über diese ganze lange Winterzeit. Die Tiere, die deutlich länger leben, sind die Königinnen. Mhm. Die werden bei Hummeln 1 Jahr alt, bei Honigbienen aber bis zu 7 Jahren können die alt werden. Und das Erstaunliche ist ja bei Honigbienen, dass die Königinnen und Arbeiterinnen sich ja genetisch gar nicht unterscheiden. Der einzige Unterschied liegt in der Nahrung, die sie bekommen, wenn sie Larven sind. Und da werden dann halt so entwicklungsbiologische Schalter umgelegt. Und wenn da einmal die Weiche gestellt ist, dann wird aus dem Tier entweder eine Königin oder eine Arbeiterin. Und das sagt dann sozusagen auch voraus, wie alt das Tier werden wird. Und das ist halt ein Vielfaches bei den Königinnen im Vergleich zu den Arbeiterinnen.
Das heißt aber, die Tiere, die nicht so alt werden, die lernen auch in diesem kurzen Zeitraum diese komplexen Vorgänge, die wir vorhin beschrieben haben? Oder lernen die dann auch weniger und sind nicht so leistungsfähig, sage ich jetzt mal kognitiv?
Nein, nein, sie lernen tatsächlich in ihrer kurzen Lebensdauer unglaublich viel. Mhm. Und das ist natürlich im Grunde ein Umstand, der darin liegt, was sie in der Natur auch lernen müssen. Denn sie müssen ja ständig umlernen, was zum Beispiel früh morgens die belohnendste Blütenart gewesen sein könnte. 2 Stunden später hat vielleicht diese Pflanzenart schon aufgehört, Nektar zu produzieren. Manche Pflanzen produzieren nur über Nacht Nektar. Dann ist es natürlich auch so, dass die Konkurrenzsituation sich über den Tag ändert. Und sie müssen nicht nur einmal lernen, welche Blüte ist denn jetzt am belohnendsten, sondern ständig auch im Laufe eines Tages umlernen, welche Blüten jetzt gerade am belohnendsten sind. Vielleicht hat tatsächlich auch irgendeine Honigbienenkundschafterin in der Nähe ein ausgeräubertes Hummelnest entdeckt, wo man jetzt recht schnell an den übrig gebliebenen Nektar rankommt. Mhm. Also sie müssen tatsächlich auch in der Natur innerhalb ihres kurzen Lebens nicht nur viel lernen, sondern auch ständig umlernen. Und das bedingt natürlich diese hohe Intelligenz, die wir auch in Laborversuchen quantifizieren können.
Wenn die Biene dann also über so ein Blumenmeer schwebt, dann muss sie sehr genau identifizieren, was sinnvoll für sie ist. Sie hat ein optimiertes System beim Entdecken und Identifizieren von Blumen, habe ich bei Ihnen gelernt. Hat sich denn dieses besonders gute Farbensehen der Bienen im Laufe der Evolution gleichzeitig mit den Blumenfarben entwickelt? Oder wie war da die Reihenfolge? War das eine Anpassung an die Blumen oder vielleicht sogar umgekehrt?
Ja, die Frage stellt sich natürlich offensichtlich deshalb, weil die Bienen im Gegensatz zu uns ultraviolettes Licht sehen können und damit Farben ganz anders sehen, als das natürlich wir und viele andere Tiere tun. Und es hat sich aber gezeigt, dass bei Blüten es natürlich auch ganz viele Arten gibt, die auch ultraviolettes Licht reflektieren, die richtige Muster im Ultraviolett haben, die wir ja gar nicht sehen können. Also viele Blüten, wie zum Beispiel Löwenzahn und viele andere gelbe Blüten, sind für Bienen zweifarbig, weil ein Teil der Blüten ultraviolett reflektiert und andere nicht. Also wenn man da mit spezieller Technologie rangeht und diese Muster sichtbar macht, dann tauchen da auf einmal ganz erstaunliche Muster auf, die wir gar nicht sehen. Und da denkt man natürlich, klar, also wenn die Bienen ultraviolettes Licht sehen und die Blüten das reflektieren, dann muss das ja so sein, dass die sich gegenseitig aneinander angepasst haben. Mhm. Allerdings ist es so, dass das erste Tier, bei dem überhaupt ultraviolettes Licht gefunden wurde, war die Ameise. Schon im 19. Jahrhundert hat man das entdeckt. Und dann hat sich über die Jahrzehnte gezeigt, dass auch viele andere Insekten und nicht nur Insekten, sondern auch Krustazeen, sogar Wassertiere, auch ultraviolettes Licht sehen. Und wenn man das konsequent durchführt, dann zeigt sich also, dass die Fähigkeit, ultraviolettes Licht zu sehen, hunderte Millionen Jahre älter ist, als es überhaupt Blütenpflanzen gab. Mhm. Also es ist so, dass die Bienen das ultraviolette Licht schon lange gesehen zu haben, oder ihre Vorfahren haben das schon lange gesehen, ja, bevor es überhaupt Blütenpflanzen gab. Und dann haben sich also die Blütenpflanzen an dieses Farbensehen angepasst und nicht umgekehrt.
Um eine weitere Eigenschaft der Blüten geht es auch in dieser Hörerfrage.
Ich möchte den Autor fragen, ob die Bienen auch hochgiftige Blüten wahrnehmen können, und zwar mit oder über elektromagnetische Wellen, und wie sie die meiden, und zwar rechtzeitig, ohne damit, dass sie in Kontakt kommen, weil das ja nicht nur sie gefährdet, sondern auch den Honig, den sie da sammeln.
Herr Schiedka, bitte.
Naja, das Traurige ist, sie vermeiden leider die von Menschen giftig gemachten Blüten nicht. Dann ist es so, dass also viele von diesen Pestiziden, die wir halt auf Pflanzen sprayen, und zum Teil ist es ja auch so, dass sogar die Samen der Pflanzen schon in Pestizide eingetaucht werden, mit der Idee, dass die dann halt aufgenommen werden und dann schmecken die Pflanzenteile halt bitter für irgendwelche Fressfeinde. Und diese Pestizide dringen natürlich leider auch in den Nektar ein und werden von den Bienen gesammelt. Und zum Teil natürlich mit traurigen Konsequenzen, nicht nur für die Biene, die das Sammeln unternimmt, sondern natürlich, wie Sie sagen, auch für die Larven. Und das ist ein ganz großes Problem. Diese Pestizide sind halt in Konzentrationen im Nektar, wo sie nicht sofort töten und auch wahrscheinlich in so kleinen Konzentrationen, dass man es nicht unbedingt sofort schmeckt. Und die werden tatsächlich dann fleißig von den Bienen gesammelt und in den Stock eingetragen und natürlich auch bei den Wildbienen in deren Nester und an Larven verfüttert. Und es ist oft so, dass die Tests, die Industrie da bringt, nur fragen, stirbt das Tier praktisch sofort an so einer Dosis? Und da ist die Antwort tatsächlich oft nein. Also sie sind nicht die sind nicht sofort letal, diese Dosen, nicht sofort tödlich. Mhm. Aber über längere Zeiten haben die natürlich ganz entscheidende Effekte auf die Gesundheit der Tiere, die sie dann auch natürlich empfindlicher für andere Pathogene macht. Also das ist ein ganz großes Problem, dass die Bienen eben nicht unbedingt erkennen, was sie da für Gifte einbringen.
Die WhatsApp von unserem Hörer Martin aus Dortmund an 0681 65 100 bezieht sich auch auf dieses Thema. Er fragt nach, wie wirken denn die Insektizide? Kann Herr Schiedka die Rolle der Landwirtschaft und des Gartenbaus skizzieren, wenn es um den Einsatz der Neonicotinoide als Insektenschutzmittel Anführungsstrichen geht? Sind die Bienen trotz Verboten noch bedroht? Und ist importierter Honig giftig? Was passiert in Gewächshäusern? Also jede Menge Punkte, Herr Schiedka, bitte antworten Sie gerne.
Ja, also es ist natürlich so, dass tatsächlich diese Neonicotinoide in verschiedenen Ländern inzwischen verboten sind. In Großbritannien im Grunde auch, aber die Landwirte bekommen immer wieder Sondergenehmigungen, um die trotzdem noch auszufahren. Und es ist natürlich auch so, dass obwohl in Europa diese Pflanzen, diese Gifte nicht mehr verwendet werden dürfen, werden sie natürlich immer noch produziert und in verschiedene andere Länder exportiert. Also da wird weiter fleißig Geld mit verdient. Und es ist natürlich auch so, dass oft, wenn man ein Insektengift verbietet, dann werden einfach andere, die noch nicht verboten sind, auf den Markt gebracht und es wird fleißig weitergesprayt.
Und diese Verbraucherfrage, ist importierter Honig giftig, die Herr Rees noch hatte?
Das ist durchaus denkbar, denn also wenn immer die Leute Untersuchungen machen, wo der Honig herkommt und natürlich auch wie der gepanscht ist, finden sich da viele Unreinheiten. Und natürlich, wenn man mal genau hinguckt, findet sich ja auf unseren Supermarktregalen Honig aus China, aus Argentinien und vielen anderen Ländern. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum man nicht solche Produkte von lokalen Imkern besorgen sollte, von denen man ja dann auch weiß, ob die ihre Bienen anständig versorgen und dergleichen. Also da muss man natürlich immer genau gucken, wo das Produkt herkommt. Und es ist aus vielen ökologischen Gründen natürlich sinnvoller, lokale Produkte zu kaufen.
Zum Schluss die kurze Frage, gibt es denn einen Ersatz für diese Neonicotinoide, also Mittel, die vielleicht eine ähnliche Wirkung haben, die aber weniger gefährlich für die Bienen und für andere Insekten sind? Gibt es das heute schon?
Na, ich wäre da pessimistisch, denn es ist natürlich so, dass diese Gifte konzipiert sind, um Insekten zu töten. Mhm. Und die wirken natürlich bei den Insekten am stärksten, die tatsächlich die Blätter konsumieren. Aber das heißt natürlich nicht, dass wenn man nur den Nektar sammelt, dass man dann irgendwie dagegen gefeit ist. Also ich glaube, das ist nicht so einfach. Und man kann sich sicherlich viel besser gegen die Fressfeinde wären, wenn man auf althergebrachte landwirtschaftliche Methoden zurückgreift mit Mischpflanzen und dass man ab und zu mal die Wiesen brach liegen lässt und die Felder brach liegen lässt und da Blütenpflanzen drauf wachsen lässt, damit sich die Populationen wiederholen und dergleichen, als noch und noch mehr Pestizide auf die Pflanzen loszulassen.
Guten Morgen. Ich wollte wissen, da ich auch Bienen habe und ein bisschen mit ihnen 10 Jahre forsche, können oder werden aussterbende Wildbienen und Hummeln in bestimmten Biosphären gerettet bzw. vermehrt werden in Laboren? Und gibt es diese schon in Deutschland?
Also meines Wissens ist das kein Projekt, was irgendwo durchgeführt würde, dass man also bedrohte Bienen versucht im Labor zu retten, in der gleichen Weise, wie man zum Teil bei manchen bedrohten Tierarten, die nur noch in Zoos züchtet und dann zum Teil wieder in die freie Wildbahn entlässt. Nun ist es natürlich auch so, dass bei den Wildbienen das gar nicht so einfach ist, die unter Laborbedingungen zu halten, denn oft brauchen die halt bestimmte Pflanzenarten, die dann auch nicht so einfach zu züchten sind. Also ich glaube, dass der sehr viel bessere Weg ist, zu versuchen, diese Arten zu erhalten, da wo sie noch vorkommen, mit den geeigneten Mitteln, indem man sich eben darum kümmert, dass es immer genug Blütenressourcen gibt und genügend Nestmöglichkeiten, als umzustellen auf so eine Strategie, wo man dann nur noch auf Laborpopulationen angewiesen ist. Die meisten Bienenarten sind ja zumindest nicht international ausgestorben, obwohl sie bedroht sind, sondern viele von denen gibt es halt noch und die sind halt identifiziert als bedroht. Ich glaube, dass unser Aufwand besser platziert ist, wenn man sie da rettet, wo es sie noch gibt, als in Laborpopulationen.
Viele Hörer haben noch eine Frage zur Kommunikation der Bienen. Den Bienentanz, den kennen wir möglicherweise alle noch aus der Schule. In den letzten Jahren hat sich aber das Wissen um die Komplexität der Bienenkommunikation stark vermehrt. Was sind denn die neuen Informationen, die Sie da haben? Also was können die Bienen alles tanzend oder sonst wie vermitteln an ihr Gegenüber?
Naja, die Tanzsprache ist ja ein ganz erstaunliches, symbolisches Kommunikationssystem, was einzigartig im Tierreich ist, wo die Bienen ihren Stockgenossen die genauen Koordinaten zum Beispiel einer Futterquelle mitteilen können, indem sie da halt im Dunkeln des Stocks hin und her laufen und zwar immer wieder in dem gleichen Muster und in diesen Bewegungen ist die Information verschlüsselt, wo man dann hinfliegen muss. Und es hat sich gezeigt, dass also dieses Kommunikationssystem auch zum Einsatz kommt, wenn zum Beispiel ein Schwarm eine neue Behausung sucht. Und da verteilen sich dann also Kundschafterinnen über ein riesiges Gebiet mit vielen Quadratkilometern Fläche und bringen Informationen zurück zu dem Schwarm. Mhm. Und da gibt es natürlich erstmal ganz viel Widerspruch, also unterschiedliche Meinungen. Ja, wir sollten nach Norden ziehen oder nein, wir sollten lieber in diese Höhle im Südosten ziehen. Und über mehrere Tage wird dann ein Konsens erzielt, wo dann letztendlich alle Tiere sich auf die gleiche Behausung einigen. Und wenn dann diese demokratische Entscheidungsfindung abgeschlossen ist, dann fliegen sie alle zusammen los und suchen sich ein neues Zuhause. Und diese Art von Konsensbildung, die mit ganz vielen verschiedenen Meinungen anfängt und dann damit endet, dass sich alle einig sind, die ist natürlich einzigartig im ganzen Tierreich. Und es zeigt sich bei neueren Befunden auch, dass das gar nicht so so angeboren ist, dieses Verhalten, wie man sich immer vorgestellt hat. Also die jungen Bienen müssen tatsächlich auch lernen von Stockgenossen, wie genau man tanzen muss, um diese Informationen weiterzugeben.
Wenn das alles so ist, was Sie uns sehr beeindruckend in dieser Stunde beschrieben haben, die kognitive Leistung, die Intelligenz, möglicherweise hat die Biene auch ein Bewusstsein, könnte uns das alles auch ein Hinweis dafür sein, dass wir die Bienen auch insgesamt anders behandeln sollten? Also abgesehen auch von dem egoistischen Grund, dass wir sie brauchen für die Bestäubungsleistung, müssen wir auch aus diesen Gründen ein anderes Verhältnis möglicherweise zu diesen Bienen aufbauen?
Das denke ich schon, denn also unsere Motivation zum Beispiel, sibirische Tiger oder Pandabären zu schützen, ist ja, dass wir den Eindruck haben, dass die darunter leiden, dass ihr Habitat zerstört wird und dergleichen. Bei Insekten gibt es natürlich diese Perspektive nicht. Aber wenn man erstmal erkennt, dass das wirklich mit Sicherheit denkende, möglicherweise auch fühlende Tiere sind, das flößt mir natürlich einen ganz anderen Respekt ein, vor der Welt dieser Tiere und natürlich geht damit einher eine Verpflichtung, dass man auch die Habitate schützt, die diesen wunderbaren Wesen das erlaubt zu überleben und ihr Leben zu genießen.
Dankeschön an Professor Dr. Lars Schittka für dieses Gespräch und schöne Grüße nach London. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schittka.
Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Tag noch.
Im Cockpit der Biene ist der Titel des Buches von Lars Schittka, wie sie denkt, fühlt und Probleme löst, ist der Untertitel. 323 Seiten, kosten 26 €, erschienen im Folio Verlag. Sie hörten einen Mitschnitt einer Fragen an den Autor-Sendung vom März 2024. Kommende Woche ist Dr. Katharina Hamm unser Gast. Sie stellt ihr Buch vor, Save Your Heart. Starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben. Stress, ungesundes Essen, Bürotätigkeit mit andauerndem Sitzen, das ist gerade für unser Herz eine besondere Belastung. Die Oberärztin an einem großen Herzzentrum arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Kardiologin und Notfallmedizinerin. Sie weiß, wie sie ihr Herz schützen können, wie sie das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken können und was sie ganz praktisch für die Herzvorsorge tun können. Die Autorin meint, Herzerkrankungen entstehen nicht von heute auf morgen, sondern über 20, 30 Jahre. Das Risiko setzt sich zusammen aus 20% Genetik, 30% Umwelt, also etwa dem Sozialstatus oder Zugang zu medizinischer Versorgung und 50% Lebensstil und individuellem Verhalten. Das also unser Thema in der kommenden Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD-Audiothek. Da warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp. Was ist Schlaf? Was tun bei Schlafstörungen? Was passiert, während wir schlafen? Schauspieler Jan-Josef Liefers und Professor Dr. Ingo Fietze vom interdisziplinären Schlafzentrum der Berliner Charité sprechen jede Woche über ihr Lieblingsthema und beantworten Fragen und Kommentare der Community. Neben Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung tauchen auch immer wieder Anekdoten aus dem rastlosen Leben des Künstlers und aus dem Schlaflabor des Professors auf. Somnoversum, der Titel des Podcasts in der ARD-Audiothek, unser Tipp